Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über Shakespeares Timon von Athen oder wie es auch heißt, Timon aus Athen, beziehungsweise der englische Titel Timon of Athens. Es ist ein Stück, das sicherlich nicht zu den bekanntesten Werken von Shakespeare gehört. Es ist aber ein Stück, das für uns, wo wir gerne ökonomisch über Literatur sprechen, sehr wichtig ist. Und ich kann schon mal sagen, wir werden sicherlich heute häufiger Karl Marx erwähnen. Der fand dieses Stück nämlich auch ziemlich gut.
Ja, der junge Karl Marx, der lobte es in seinen Pariser Manuskripten, in den philosophisch-ökonomischen Manuskripten. Es ist ansonsten, du hast es selbst gesagt, relativ selten gespielt. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, ob das vielleicht auch literarische Gründe hat. Ich kann ja mal kurz zu schildern versuchen, worum es hier eigentlich geht. Es ist eigentlich eine sehr schnell erzählte Geschichte. Timon, das ist ein edler Herr, ja, im antiken Athen, und er verfügt über Unmengen von Geld, von Reichtum, von Macht und über vor allem auch große Ländereien, aus denen er dann sein Einkommen bezieht und bestreitet. Und er ist jemand, der, nun sagen wir mal, es sich gut gehen lässt und der es auch anderen gut gehen lässt. Jeder weiß, wer sich Timon gütlich erweist, wer ihm beispielsweise ein Geschenk macht, der bekommt es 20-mal vergolten. Ja, also wer ihm ein Pferd schenkt und sei es noch das lahmeste und älteste Ross, der hat am nächsten Tag 20 edle weiße Rösser vor der Haustür stehen. Und dieser Mann schafft es also, sich für einen Fall von Peter Zwegert zu machen. Ja, also der Mann geht quasi in die Insolvenz, er hat keine Mittel mehr, um seine Schulden zu bestreiten. Er hat es mit seinen Freunden zu gut gemeint und zu wenig an sich selbst gedacht. Und er merkt dann, wie, sobald man kein Reichtum mehr hat, auch niemand mehr etwas von einem hören möchte. Niemand.
Mann.
Ja. Verrückte Welt. Ja, niemand möchte ihm da zu Hilfe springen. Niemand möchte seine Schulden übernehmen. Und so ist er letztlich ein Verstoßener, er verlässt Athen und er verflucht die ganze Welt, er möchte sich rächen und findet dann dort auch tatsächlich Gleichgesinnte. Es gibt einen Philosophen, der ähnlich denkt dann wie Timon, er denkt aber bereits die ganze Zeit so. Also wir haben einen Philosophen, der quasi wie ein Hofnarr eigentlich auftritt. Das ist ja eigentlich die Rolle des Narren, das zu sagen, was sonst keiner sagen darf, was aber eigentlich offensichtlich ist. Und wir haben hier einen Philosophen, der schon die ganze Zeit vorher warnt und Timon beleidigt, ihn als einen Idioten quasi schilt, und der dann später noch einmal in der Verbannung auf ihn stößt. Und es gibt da diesen Feldherrn Alcibiades, der auch mit verstoßen wird und der dann zum großen Krieg auf Athen bläst, um sich und Timon zu rächen. Und das ist eigentlich auch schon fast alles, was man wissen muss. Ja, man hat eigentlich wenige Charaktere. Es gibt Timon, es gibt diesen Philosophen Apemantus, es gibt diesen Feldherr namens Alcibiades, der sich später dann rächt, und es gibt den Diener Flavius, der quasi dafür verantwortlich ist, dass die Hauswirtschaft stimmt, auch wenn das dann offensichtlich nicht gebacken bekommt. Und ansonsten gibt es eigentlich, würde ich behaupten, nur nebensächliche Charaktere. Es ist also an sich ein recht simpel konzipiertes Stück.
Naja, beziehungsweise es sind alles Speichelecker, die um ihn herum sind. Ja. Er ist ja die ganze Zeit in der Gesellschaft von einem Dichter, einem Maler, in Gesellschaft der Freunde, die sagen, dass sie alles für Timon tun würden, dass das außer Frage steht. Nur wenn dann doch eines Tages die Frage kommt, kannst du mir helfen, dann haben sie unglücklicherweise keine Zeit, kein Geld. Sie können jetzt gerade nicht zur Hilfe eilen. Und warum überhaupt sind sie jetzt erst gefragt worden? Gestern vielleicht noch hätten sie etwas ausrichten können. Sie finden also alle Ausreden, die es braucht, dass sie sagen können, jetzt, lieber Timon, musst du allein dein Schicksal gehen. Und das führt ihn ja, dieses Schicksal, in die Natur. Dort verflucht er dann die Menschheit. Das ist ja das besonders Düstere an diesem Werk, dass Shakespeare sich hier sagt, ich führe diesen Timon in eine existenzielle Krise, so dass er bereit ist, alles am liebsten zu vernichten. Das ist nicht etwas, was Shakespeare sich ausgedacht hat, sondern das ist eine Geschichte, die auch schon von Plutarch übermittelt wurde, die im Theater damals um 1600 durchaus schon präsent war. Es ist also keineswegs so, als sei Shakespeare der Erste, der das aufgreift für die Bühne. Und wir wissen ja auch nicht ganz genau, ob Shakespeare diese Tragödie selbst geschrieben hat, komplett, oder ob er noch einen Co-Autor hat. Thomas Middleton wird da zumindest genannt. Es gibt auch die Theorie, dass man sagt, Shakespeare hat das selbst geschrieben, er hat nur dieses Stück dann nicht mehr überarbeiten können. Eigentlich hätte er das getan, dann hätte das auch nicht so disparate Stellen, dann hätte man es für die Bühne schon erprobt. Das ist hier nicht vorgefallen. Andere sagen auch, das sei vor allem ein Formexperiment von Shakespeare. Er probiert hier etwas aus. Manche sprechen in Verse, andere wieder nicht. Dann gibt es ja von Alcibiades diese Handlungsfäden, die sind da so lose nur eingewoben. Also das wird ja so ein bisschen nebeneinander her erzählt, aber man könnte das natürlich kunstvoller zusammenführen, wie man das auch aus anderen Shakespeare-Dramen kennt. Das ist hier nicht der Fall. Was aber auch typisch für Shakespeare ist, ist sicherlich, dass eine einzelne Figur eine existenzielle Einsamkeit erfährt und auch einen gewissen Hass auf die Menschheit entwickelt, misanthrop wird. So Züge finden wir selbstredend bei Hamlet, und was uns vor allem einfallen wird, ist King Lear. Dort haben wir den gutgläubigen König, der dann von seinen Töchtern verraten wird und der im Sturm allein dort stehen wird, und auch er wird Flüche aussprechen, wird aber nicht eben dann zu einer solchen Rächerfigur, zu einem solchen Allesverneiner, wie es Timon von Athen ist.
Und jetzt hast du schon einige Theorien über Shakespeare gesagt. Letztlich ist es ja so, man weiß ja noch nicht mal richtig, ob überhaupt diese ganzen Dramen wirklich der Feder nur eines Mannes entspringen oder mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Also selbst darüber ist man sich ja eigentlich noch nicht mal ganz einig in der Literaturwissenschaft. Also jetzt nicht nur bezogen auf Timon von Athen, da hast du gesagt, da gibt es diese Idee, ja, da war vielleicht noch jemand anders mit dabei, sondern das ist ganz grundsätzlich die Frage. Also Brecht zum Beispiel vermutete auch, dass sich da mehrere Menschen hätten verbergen können, quasi hinter diesem einen Namen, die diese Werke verfasst haben. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, der Mann ist eine gute 400 Jahre tot. Dieses Drama ist über 400 Jahre alt, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass es nicht zu uns spricht, und was auch nicht bedeutet, dass es wahnsinnig umständlich lesbar ist. Also ja, es ist anstrengend lesbar. Das liegt jetzt aber natürlich auch nochmal daran, dass wir nochmal eine Übersetzung vor uns haben, die ja auch einige 100 Jahre alt ist. Finde ich das richtig?
200 Jahre. Es ist die Übersetzung von Dorothea Tieck, die dies übersetzt hat, und ihr Vater Ludwig Tieck, also der berühmte romantische Schriftsteller, hat dann diese Übersetzung auch nochmal überarbeitet oder hat da mitgearbeitet an dieser Übersetzung. Es ist so, dass ich kein Anglist bin, aber auch sagen würde, an einigen Stellen ist diese Übersetzung, sagen wir, nicht notwendig umständlich. Ja, wenn man dann ins Original hineinsieht, ich habe jetzt so eine moderne Ausgabe, also der Text ist natürlich der alte, aber es gibt dann einen modernen Kommentar dazu. Und wenn man es dort dann mal im Original ein bisschen liest, dann merkt man, okay, manches könnte eigentlich viel eleganter laufen und wird hier durch merkwürdige Satzstrukturen eigentlich erschwert. Das ist sicherlich auch der deutschen Sprache geschuldet, dass wir mit den Sätzen natürlich, indem wir sie verstellen, immer viel mehr noch machen können, also mit dem Verstellen von einzelnen Worten in Sätzen, als das jetzt im Englischen der Fall ist. Jedenfalls, ja, wer ganz toll Englisch kann, kann es natürlich auch im reinen Original lesen. Es gibt eine Übersetzung noch von Frank Günther, die ist aber leider jetzt gerade nicht greifbar, in Bibliotheken schon. Der ist ein moderner Shakespeare-Übersetzer. Ich habe einige Übersetzungen von ihm, der großen Shakespeare-Dramen, und den kann ich sehr empfehlen, weil der das sehr viel klarer oft übersetzt und auch das Vulgäre, wirklich so vulgär, wie es bei Shakespeare auch gemeint ist, übersetzt. Vielleicht ist das auch noch eine Alternative zu dieser Übersetzung, mit der wir heute arbeiten.
Wolfgang, wenn man sich diese Geschichte ansieht, frage ich mich, muss einem dieser Timon eigentlich leid tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sicherlich eine Frage, die schon fast dahin geht, dass man sich fragt, identifiziert man sich irgendwo mit ihm? Nun, es ist ja so, dass er in Saus und Braus lebt und dass er, wenn er selbst kein Geld hat, sich auch Geld leiht. Darüber ist ja auch noch zu reden. Und er ist aber doch derjenige, der den Ton angibt in dem Ganzen. Also das heißt, diese Freundschaften, die er pflegt, sind immer Freundschaften mit einer Hierarchie, so habe ich zumindest den Eindruck. Denn alle sind bereit, dann immer seinen Anweisungen zu folgen. Das sind oft nur höfliche und nette Einladungen, aber doch ist er eher derjenige, der sagt, wie dieser Abend zu verlaufen hat. Und mich erinnert das jetzt tatsächlich an Karl Lagerfeld. Ich hatte gerade eine neue Lagerfeld-Biografie gelesen und dort war auch zu lesen in diesem bei Steidl erschienenen Buch, dass Lagerfeld sehr, sehr großzügig war. Also auch mal so dann zum Geburtstag noch 10.000 Euro als Geschenk mitbrachte oder sowas. Aber dass es schon immer bedeutete, wenn man mit ihm befreundet ist, dass alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Also alles tanzt da nach seiner Pfeife und anders ist das nicht mit ihm zu haben. Und in gewisser Weise ist dieser Timon auch so einer. Und ich fand dann sehr amüsant, als ich dieses Buch las und ich weiß, dass Lagerfeld die Rache der Kriemhild so toll findet und sich mit dieser Racheaktion von Kriemhild identifiziert, dass hier wir auch einen Rächer haben, der sich dann daran rächt, dass die Freunde doch nicht so nett sind, wie er gedacht hat. Und er ist natürlich, und das macht vielleicht ihn dann wiederum ein bisschen sympathisch, auch so herrlich naiv bei der Sache. Ja? Also ich glaube nicht, dass er nur ein Manipulator ist, sondern er ist auch ein Naiver, der glaubt, jetzt lasst es uns ausgeben, das ganze Geld, und wir haben alle Freude daran und erkennt deshalb auch gar nicht, dass viele ihm irgendetwas unterjubeln wollen und dass die ganzen Künstler sich um ihn scharen, weil sie ihr nächstes Gemälde an ihn verkaufen möchten.
Also wenn ich das so lese, denke ich mir, das ist ein Mann, der vielleicht auch unter seiner Blödheit dann zurecht leidet und daran zugrunde geht. Also wir haben hier einen unglaublich reichen Mann, einen, der in einem Palast wohnt, der unzählige Diener hat, der über große Güter verfügt und all das. Und der dann ja im Laufe dieser Handlung zugrunde geht, weil er wirklich überhaupt gar nicht zu haushalten weiß. Und man fragt sich schon so ein bisschen, naja, worin liegt jetzt eigentlich die besondere Grausamkeit seiner Freunde, dass sie ihm nicht kreditieren wollen? Sie wissen ja, sie werden das Geld nicht zurücksehen, denn man kann ja offenkundig nicht mit Geld umgehen. Noch dazu haben wir es ja auch nicht mit kapitalistischen Verhältnissen zu tun. Das heißt, diese Möglichkeit, aus geborgtem Geld deutlich mehr Geld zu machen, also wirklich zu investieren, ein großes Unternehmen hochzuziehen, daraus große Gewinne zu schöpfen, abzuschöpfen und das dann wieder zurückzuzahlen, die sind ja auch sehr begrenzt. Das heißt, was er von seinen Freunden erwartet, ist, dass die genauso blöd mit ihrem Geld umgehen, um ihn zu retten, wie er vielleicht einen Sieg gerettet hat oder wie er sich ihnen gütlich erwiesen hat, indem er immer die tollsten Feste für sie hat veranstalten lassen. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich keinerlei Mitleid beim Lesen des Dramas verspürt und das nicht, weil ich mich
dagegen... Aber die Freunde nutzen ihn doch aus.
Genau, die nutzen ihn aus. Aber
das ist jetzt, was mitleiderregend ist, also dass er vielleicht kein Geld von ihnen bekommt, ist das eine, aber dass sie das so ausnutzen. Also es gibt ja Leute, die sind großzügig und dann ist das ja auch nett, wenn sie großzügig sind, aber wenn man dann quasi dort ist und schon hereintritt und sich umschaut, wo wohl das nächste Geschenk für einen selbst stehen wird und genau mit dieser Anspruchsverhaltung gehen sie ja zu diesen Festen, dann hat das ja etwas, was Timon doch wieder groß erscheinen lässt gegenüber diesen Kleingeistern, die nur auf den nächsten Gewinn aus sind.
Das stimmt zugegebenermaßen. Also die gehen schon nicht selbstlos auf dieses Fest, sondern die gehen schon davon aus, in dieser Form beschenkt und begütert wieder nach Hause zu kommen. Das heißt, man hat es nicht mit Leuten zu tun, die da antanzen und die dann sagen, ach schön, der Timon hat ja so viel Geld und toll, dass er so nett das Fest macht. Und man weiß einfach nur nicht so gut, wie steht's um dessen Finanzen, sondern eigentlich wissen die Leute eigentlich auch schon recht gut, dass sie den gerade ruinieren. Aber dennoch, ich habe nicht so richtig Mitleid. Also ich habe gestern nochmal, weil jetzt David Lynch gestorben ist, diese Doku gesehen, David Wants to Fly. Und da geht es ja um diese transzendentale Meditationssekte. Und es wird ein Mann gezeigt, der ist schwer reich geworden. Er hat ein Unternehmen gehabt für Buchhandel und Versand in den 90er Jahren im Netz. Ja, der hat dann auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase 1999 sein Unternehmen für 380 Millionen verkauft oder 360 und hat 150 Millionen wieder in diese Sekte gepumpt. Und da muss ich einfach sagen, wenn ich solche Geschichten höre, dass Leute so doof sind, denke ich mir einfach gut, also wenn ihr die Intelligenz habt, so viel Geld zu erwerben, und das dann auf diese Art und Weise aus dem Fenster schmeißt, dann seid ihr wirklich auch einfach selbst schuld und da verspüre ich keine Sekunde Mitleid.
Es ist auch, denke ich, kein Drama, das auf Mitleid angelegt ist. Mhm. Und ja, Geld schützt nicht vor Blödheit. Das können wir überall gerade sehr gut beobachten. Nun ist es aber hier so, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der schon gern eigentlich die Menschen lieben würde. Mhm. Und er macht es sich vielleicht ein bisschen zu einfach damit, dass er meint, wenn er genügend Geld austeilt, dass dann alle fröhlich sind und das bedeutet auch so etwas wie Freundschaft. Er glaubt eigentlich aus einer Einsamkeit heraus, wenn ich das jetzt psychologisch anlegen würde, aus einer Einsamkeit heraus, dass er es den Menschen gut machen muss, damit sie ihn lieben. Und wenn es ihm dann einmal schlecht geht, dann glaubt er, sei er reich an Freunden. Das sagt er auch noch mal ganz ausdrücklich, dass er auch keine Moralpredigt hören will von seinem Diener, der ihn ja da schon mal warnt und sagt, pass auf und so. Nein, nein, ich bin reich an Freunden. Das glaubt er zumindest. Und das ist dann nicht der Fall, als er tatsächlich Hilfe braucht. Und das ist natürlich jetzt erst einmal eine sehr simple Moral, kann man sagen. Ja, man kann Freundschaften nicht kaufen. Und das heißt aber auch, dass es hier etwas gibt, was außerhalb der ökonomischen Sphäre eigentlich liegt. Und wir haben aber damit es ja mit einem sehr modernen Drama zu tun, da wir ja heute davon ausgehen, dass wir alles in die ökonomische Sphäre überführen können. Also nur die Freundschaft, die mir ökonomisch etwas bringt, nur die Liebesbeziehung, die mir ökonomisch etwas bringt, ist eine sinnvolle Liebesbeziehung, eine sinnvolle Freundschaft. Und damit ist dieser Timon ja eigentlich ein ganz, ganz moderner Typus, den wir hier sehen. Dass man sagt, ja, aber über die Ökonomie müsste man es doch ganz alles lösen können. Und was er nicht versteht, ist, dass er zwar sein Geld einsetzen kann, um allen erstmal eine gute Zeit zu verschaffen. Und das wäre ja noch nicht, ich kaufe mir Freunde. Also wenn derjenige, der viel Geld hat, seine Freunde zum Abendessen einlädt, weil die anderen nicht so viel haben, dann ist das ja nicht ein Erkaufen der Freunde. Das wäre ja sinnlos, wenn der jetzt da sitzt und sagt, so, ihr könnt euch zwar das Festmahl nicht leisten, spart es euch irgendwo zusammen, aber ich werde euer Essen nicht übernehmen. Das wäre Unsinn. Aber was hier tatsächlich drin liegt ist und was diese Freunde, die vermeintlichen Freunde auch suggerieren, ist ja, dass man die Freundschaft tatsächlich über Geld herstellen kann. Mhm. Und dass das Geld aber eigentlich nur so die Infrastruktur sein müsste. Ja, dass man sagt, wir verstehen uns, der eine hat nicht so viel Geld, der andere aber schon. Wir wollen uns aber trotzdem heute Abend treffen im Restaurant. Na, dann zahlt halt der eine, der mehr Geld hat. Und das geht aber hier weit darüber hinaus. Und deswegen finde ich, eigentlich ist das so ein modernes Stück, das aber sicherlich nicht diese psychologische Tiefe hat, wie man das bei anderen Shakespeare-Dramen, zum Beispiel auch bei King Lear oder bei Hamlet natürlich finden kann. Sondern wir haben hier eigentlich eine Art Lehrstück. Was uns ja auch nicht wundern sollte, ist, dass Bertolt Brecht durchaus dieses Stück mochte, weil es auch tatsächlich so ein Lehrstückcharakter hat. Sicherlich nicht so weit und didaktisch geführt wie bei Brecht, aber doch einiges lernen wir ja da. Und ich würde eine Frage stellen, weil ich das jetzt eben so in einem Nebensatz bei dir hörte, die auch auf Widerspruch durchaus ausgelegt ist. Du hast gesagt, ja, wir sind da ja noch nicht im Kapitalismus, also wenn man dort jetzt Geld investiert, kann man da mehr draus machen und so etwas. Das stimmt, wir sind nicht im Kapitalismus, aber was doch da immer wieder Thema ist in diesem Stück, ist der Zins. Das heißt, es geht doch schon darum, dass Timon bei all dem, was er auch hat an Ländereien, verschuldet ist bei anderen. Und das es doch vielleicht eher darum geht, dass hier der Zins angesprochen wird. Also wenn es da an einer Stelle heißt, von dem Senator, du hast die Sache schon angesprochen, der zählt ja erstmal so durch, was hat er zu bekommen. Es wird nicht dauern, fehlt's mir an Geld, stehl ich eines Bettlers Hund und geb ihn Timon. Gut, der Hund münzt Geld. Will ich statt meines Pferdes 20 kaufen und bessere, nun, mein Pferd schenke ich dem Timon, nichts fordernd geb ich's ihm, gleich fohlt mir's Rosse und treffliche. Und da frage ich mich, ist das nicht ein Bild für den Zins? Das heißt, er gibt Timon etwas und dann verzinst sich das weiter, weil dieser Timon sich immer weiter verschuldet. Und dann wird natürlich aus diesem einen Pferd plötzlich werden daraus 20 Rosse. Nee, und aus einem einfachen Hund wird auch viel mehr. Also hier wird doch offenbar das Zinsgeschäft angesprochen.
Das war nur der Teaser. Wer die fast anderthalbstündige Literaturfolge zu William Shakespeares Timon von Athen komplett hören mag und mehr erfahren möchte über den jungen Karl Marx und den Reiz des Geldes und Goldes, der kann uns bei Patreon, Steady oder bei Apple Podcasts unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.